bei Benz und ich. Vom Daily Driver zum Profi. Du fühlst dich jung und du hast Stil. Du suchst nach etwas Echtem aus Blech und Chrom. So etwas fährt man nicht, so etwas lebt man. Tag für Tag. Und wir zusammen sind mehr als nur Fans.
Heute auch wieder mit Marcel, mit mir von mbbaurein.de und dem lieben Ghostbusters Jörn auf der anderen Seite des Mikros. Grüß dich, Jörn. Hi.
Hallo. Moin, moin.
Da sind wir wieder zusammengekommen, eine neue Woche und wir haben Neuigkeiten dabei. Wenn ihr euch erinnert, in der Folge Nummer 4 müsste es gewesen sein, haben wir so ein bisschen über den Brand am AMG One geredet und ja den damit verbundenen Problemen oder vielleicht nicht Problemen im Sinne einer Autoversicherung. Da haben wir tatsächlich jetzt mittlerweile eine Audiodatei bekommen. Wundert euch da bitte nicht, die ist ein kleines bisschen zusammengeschnitten. Wir haben die inhaltlich nicht verändert. Das Problem war, dass das Ganze aus Zeitgründen einfach nur per WhatsApp an uns rübergeschickt worden ist und deshalb musste ich da so ein bisschen hin und her schneiden aus mehreren Files. Ihr hört den ein oder anderen Schnitt leider raus. Wundert euch da bitte nicht, wir haben da nichts weggelassen oder nicht irgendwie die Sinnhaftigkeit verändern wollen. Wir haben wirklich nur da die verschiedenen Audiodateien zusammengeschnitten. Wir hören da jetzt mal gemeinsam rein und werden uns anschließend einmal ein bisschen drüber unterhalten.
Also, kommen wir mal zur Frage 1 bezüglich des Wertes des Fahrzeuges. Ist bei solchen Fahrzeugen immer ganz schwierig zu sagen, einfach weil die so hochpreisig sind und ja, das sind ja Raritäten. Kann ich mich nicht festlegen, weil auch sicherlich im Schadenfall Gutachter oder Sachverständige da mit drin sind. Es kann auch sein, dass der Versicherer, bei dem man das Fahrzeug versichern möchte, mit dem Versicherungsnehmer eine Höchstentschädigungssumme vereinbart. Das macht man dann in Form einer Sondervereinbarung. Da steht dann die Summe drin, auf die sich die beiden geeinigt haben, bis zu welchem Wert im Totalschadenfall der Versicherer da leistet. Das ist zum Wert. Was den Schaden hier angeht, ist es erstmal Brandschaden. Brandschaden ist Bestandteil der Teilkaskoversicherung. Das ist erstmal unstrittig. Kommt es dann dazu, dass hier ein Rückruf stattfindet, kann es sein, dass der Versicherer sich an die Person oder den Hersteller wendet, der versäumt hat, zu reagieren. Sprich, wenn ich als Versicherungsnehmer so ein Fahrzeug fahre, ich habe einen Brief bekommen mit einem Rückruf und sage einfach, ich fahre da nicht hin, dann habe ich es versäumt. Dann kann es sein, dass der Versicherer auf mich zukommt und sagt, ja, warum hast du es denn nicht gemacht? Du wusstest doch Bescheid. Dann kann es passieren, dass dort Regress an mich als Versicherungsnehmer gefordert wird. Andersrum ist es so, wenn der Hersteller versäumt hat, einen Rückruf rauszuschicken, um mir als Versicherungsnehmer Bescheid zu sagen, kann es sein, dass der Versicherer sich an den Hersteller wendet. Ob das der Versicherer dann letztendlich macht, hängt von vielen Faktoren ab, kann man pauschal nicht sagen. Genau. Ja, was gibt es noch zu sagen? Nee, das wäre es von meiner Seite aus.
Gut, erstmal an dieser Stelle vielen Dank für die Informationen, für diese Einsendung an uns. Ja, Jörn, was geht uns denn da so durch den Kopf? Wollen wir das mal irgendwie nochmal zusammenfassen für uns selber? Also wir haben den Punkt, das hattest du mir eben in der Vorbesprechung auch schon mal geschildert. Dein Versicherer sagte auch, es gibt halt eine Höchstversicherungssumme. Die nannte mein Versicherer
genau.
Da waren 185.000 als maximale Deckelung, als Schadenssumme angesagt. Das hattest du ja auch.
Genau, das war bei meinem auch, ja. Also möglicherweise kann man natürlich darüber hinaus dann individuell noch irgendwas stricken, aber so im Normalfall ist das wohl immer gedeckelt oder zumindest auch bei meinem und bei deinem hattest du ja jetzt, glaube ich, genau dieselben Werte gehört, ist das auch bei 185.000 gedeckelt, das Ganze. Und es ist so, dass man dann da tatsächlich, ich sag mal, wenn man so einen Wagen hat, der dann, lassen wir mal 350.000 kosten, ja, da geht man halt quasi mit der Hälfte raus, ne? Weil dann eben, du sagtest noch was von der Selbstbeteiligung von 20.000, da geht schon ordentlich was weg, ne?
Wirklich interessant mal zu hören, dass es wirklich eine Deckelung gibt, dass es nicht heißt, das Auto ist eine Million grundsätzlich wert und das kriegst du dann auch. Nein, in diesem Falle wären es auch diese magischen 185.000, wobei individuell alles Mögliche weiter versicherbar ist. Es ist wohl nicht ganz üblich, aber trotzdem kann man für Geld auch alles andere weiter mitversichern und auch Versicherungsumfänge ja verbessern, vergrößern. Und aber grundsätzlich ist das nicht der Fall.
Genau, dann, also so habe ich es dann eben auch rausgehört, dass man dann durchaus aktiv werden muss, dass man dann eben gesonderte Absicherung noch trifft. Und das ist wohl möglich, aber eben in so einem Standardvertrag, sag ich mal, wo unsere Autos in der Regel komplett gedeckelt sind, da ist das dann eben in der Höhe dann nicht mehr komplett gedeckelt. Eben mit 185.000, da ist es dann, das ist die Obergrenze, ja. Das ist ja letztendlich bei allen Versicherungen dann so, ne? Ganz genau. Also das kann ich für meinen Versicherungsvertreter auch so sagen, dass die Aussagen da natürlich auch nur, sage ich mal in Anführungsstrichen, aus der Hüfte geschossen sind. Das sind schon natürlich Daten, die irgendwie so gehandelt werden, aber wie gesagt, nichts, was jetzt verlässlich und um sich darauf zu berufen.
Und auch da decken sich ja dann wieder die Aussagen der beiden, wo wir dann wissen, wir sind da auf dem richtigen Weg mit unseren Informationen.
Genau, in die Richtung geht es auf jeden Fall.
Gut, ich würde sagen, zum Thema AMG war es das dann auch erstmal. Ich denke, da haben wir das genügend behandelt. Was ich allerdings, ich glaube, ich habe es beim letzten Mal gar nicht erwähnt, was ich ganz interessant fand, es gab ja einen offiziellen Rückruf über das Kraftfahrtbundesamt für diese Fahrzeuge. Da steht ja halt auch immer drin, wie viele Fahrzeuge circa betroffen sind und so weiter und so fort. In dem Rückruf steht eindeutig schwarz auf weiß drin, es gab bisher keine Materialschäden. Das ist ja mal einfach komplett gelogen, was da steht. Es ist ja einfach gelogen.
Ja, das ist natürlich, ich meine, das wollte ich sagen, das hat man ja in dem Video sehen können, ne?
Ja, leider Gottes.
Ja.
So, dann, wir nennen es jetzt einmal Service-Hinweis in eigener Sache. Wir haben natürlich nach den ersten Folgen schon das ein oder andere Feedback von euch bekommen. Aktuell bisher rein positiv. Ich bin echt begeistert, ganz schön. Das heißt auch, wir können Jörn die Angst nehmen, dass er zu unprofi ist, um hier dabei zu sein. Ja, freut uns.
Tatsächlich war das ein, ich sag mal, so schöne Nestwärme, die mir da entgegenkam, sag ich mal so. Tatsächlich, ich hatte Bedenken am Anfang, dass man mich da gleich auseinandernimmt. Aber ich meine, gut, letztendlich ist unsere Idee dahinter genau die, wie wir es auch praktizieren. Die Frage ist nur, ob wir es auch so rüberbringen konnten. Und so den Feedbacks zufolge, sage ich mal, glaube ich, dass wir das ganz gut so hinkriegen.
Ich denke auch, und so war bisher auch das Feedback. Und so machen wir weiter. Wir passen das Ganze noch so ein kleines bisschen an. Wir haben ja so ganz, ganz viele Stellschrauben, was wir dazu ja jetzt dann eigentlich öffentlich machen können und wollen, ist tatsächlich der Turnus unserer Sendung. Also wir schaffen es aktuell, wir wollten das Ganze mal ausprobieren, wir haben ganz bewusst nicht gesagt, wie häufig wir eine Sendung bringen wollen. Wir sind jetzt im wöchentlichen Turnus angelangt und das wollen wir auch tatsächlich so für euch beibehalten. Also es wird so aussehen, dass immer in der Nacht von Sonntag auf Montag 0 Uhr geht die aktuelle neue Folge online, beziehungsweise wird die dann freigeschaltet, dass ihr reinhören könnt. Und wir nehmen am gleichen Tag, Montagabend, nehmen wir die neue Folge auf. Wir sind da allerdings nicht im Wochenrhythmus, sondern im zweiwöchentlichen Rhythmus. Das heißt, wir sind 2 Wochen aktuell, wenn man das so ausdrücken mag, dass wir immer noch auf euer Feedback reagieren, aber auch immer mal so eine Folge so ein bisschen auf Halde haben, falls mal irgendwas schief geht. Dazwischen wird es dann die, ich nenne sie einfach mal Marcel und Nino Folgen geben, den eigentlichen Grundgedanken von mein Benz und ich. Die Folgen kommen aber nicht montags. Wir haben uns da noch nicht auf den Tag geeinigt, ob das jetzt ein Mittwoch oder ein Donnerstag ist oder was auch immer, das wissen wir noch nicht. Da kommt jetzt auch bald eine Folge, wir haben uns mit dem Tag aber noch nicht festgelegt. Vom Daily Driver zum Profi, montags morgens, wenn ihr aufsteht, auf dem Weg zur Arbeit seid, euren Kaffee trinkt, könnt ihr das schon in die neue Folge hören. Wir nehmen am gleichen Abend die nächste auf und sind dann wieder im Rhythmus, dass wir da für euch weitermachen können. Und die anderen Folgen kommen on top zusätzlich. Das ist das, was wir jetzt für euch machen. Und aktuell klappt das ganz gut und ich denke, da kommen wir auch ganz gut mit weiter voran.
Auch ein bisschen dem geschuldet, dass natürlich die Marcel und Nino Folgen einfach sehr viel mehr Vorbereitung brauchen. Dann ist es so, dass sie teilweise in der Republik rumfahren und dann entsprechend Leute interviewen und so weiter. Und dann muss das Ganze natürlich noch nachbereitet werden, also sprich geschnitten werden und. Und das im wöchentlichen Turnus zu schaffen, ist einfach fast unmöglich. So ist das dann zustande gekommen.
Genau, das ist schön, wie du das zusammenfasst. Das Problem ist tatsächlich dieses persönliche Aufnehmen. Und es ist ja nicht nur, keine Ahnung, wenn ich jetzt mich ins Auto setze und fahre zu dir hoch nach Bremen, wir würden uns an den Tisch setzen, würden eine Stunde aufnehmen, ich würde wieder fahren. Das ist ja nicht die Art von Folgen, die wir machen. Also wir haben noch eine Folge aufgenommen. Es ist ein Teil eines Mehrteilers definitiv, der hat uns einfach mal einen kompletten Tag gekostet. Wir sind hingefahren. Wir haben uns mit dem Menschen unterhalten. Wir haben uns seine Fahrzeuge angeguckt. Wir haben ein paar Fotos gemacht. Kaffeekuchen gehörte dazu. Ja, natürlich.
Selbstverständlich.
Aber wir sind halt nicht vorangekommen. Der Mann hat einfach viel zu viel zu erzählen. Und wir haben halt da wirklich mehrere Stunden aufgenommen. Und wir sind noch lange nicht fertig. Ich würde ganz gerne eigentlich das auch als Folge raushauen, aber erstmal hätte ich gerne den ganzen restlichen Audio, weil es bringt ja auch nichts, wenn wir euch die jetzt kommende Woche live schalten würden und dann müsst ihr ein halbes Jahr auf die nächsten Teile warten. Das habe ich mich gegen entschieden, das machen wir nicht. Deshalb wird es da einfach noch ein bisschen dauern und wir nehmen jetzt unsere Platzhalterfolgen, die ihr jetzt heute auch wieder hört, um die Wartezeit zu verkürzen. Ich hoffe, das trifft auch irgendwo euren Nerv und wir können damit einfach die Wartezeit so ein bisschen versüßen. Nennen wir es mal versüßen.
Das hast du gut gesagt. Ich hätte verkürzen gesagt, aber versüßen klingt viel besser.
Ja, süß ist gut, süß ist gut.
Ja, auf jeden Fall. Wo wir wieder bei Kuchen und Kaffee wären, finde ich übrigens sehr, sehr gut, wenn ihr da auf Kuchen und Kaffee wart. Das sagt mir sehr zu.
Kuchen und Kaffee ist also immer, kann man machen. Das war, die Hausherrin hat extra frisch gebacken für uns, für unseren Besuch. Und ja, es gab, ich nenne ihn mal handelsüblichen Kuchen und veganen Kuchen. Also selbst ich mit meiner Essbehinderung konnte Kuchen essen.
Ja, also das ist tatsächlich, dass auch bei den unseren Veranstaltungen von Nordost Germany bin ich ja immer so der Kuchenmensch, der dann immer erstmal losläuft und guckt, ob es irgendwo Kuchen gibt, weil ich echt, Kuchen ist mein Ding. Also Torte natürlich noch lieber, aber alles das ist richtig gut. Und insofern kann ich das gut nachempfinden, dass man dann nochmal ein kleines Päuschen, Küchlein und dann geht das wieder weiter mit dem Interview. Sehr gut.
So war das. Hat mich auch sehr gefreut. Es war echt ein wunderschöner Tag und ja, immer gerne wieder. Aber wenn man das Ganze halt Vollzeit machen könnte, zwischendurch noch arbeiten gehen, dann käme man dann natürlich auch mehrere Schritte voran. Würde ich das 8 Stunden oder 10 Stunden am Tag machen, hätte dann kein Hobby mehr. Ich weiß nicht, ich glaube, mir wird da was fehlen.
Das passiert, glaube ich, ganz schnell, dass dann das Hobby einfach in Anführungsstrichen kaputt geht und ich glaube, dass es relativ schnell passiert, dass man da tatsächlich das Hobby dann über hat und dass dann das Hobby eben dieses Freie, was man sonst hat und das macht, weil man Lust dazu hat, wenn es dann zur Pflicht wird, das passiert, glaube ich, ganz, ganz schnell, dass man dann das über hat. Also ich glaube, da wäre ich auch ein Kandidat für, dass ich mir dann irgendwann tatsächlich wieder ein anderes Hobby suche.
Das ist halt auch. Das ist so wie, wenn man sich vorstellt, man wartet sein Leben lang darauf, in Rente zu gehen und du sitzt den ersten Montag, an deinem ersten Rententag sitzt du dann halt morgens über einen Kaffee und denkst dir, ja, was mache ich denn jetzt heute den ganzen Tag?
Ich hätte 1000 Hobbys. Oder habe. Ich habe. Aber tatsächlich ist ja auch, wenn ich sag mal, dieses Fahren, also was ich jetzt, was ich gerade wieder gesagt hatte, was ich letztes Mal schon gesagt hatte, wirklich schöne Fahren mit dem Luftfahrwerk von der E-Klasse, dem 211er, den ich hatte. Dieser Wow-Effekt, der ist natürlich dann auch nur so am Anfang, sag ich mal. Ich meine, natürlich findet man das immer schön bei jedem Huckel, aber so dieses Extreme. Und das ist genau dasselbe, dass du dann irgendwann natürlich das einfach als selbstverständlich sagst, das soll so sein, das gehört so. Und naja, da will man dann auch nicht mehr von weg. Aber ob das dann, ja, weil es ist nichts Besonderes mehr dann, ne? Ist das so? Obwohl, ich fand's immer cool. Also ich fand's eigentlich, dieses Luftfahrwerk und so, das finde ich einfach super. Und danach, glaube ich, entscheide ich auch, was als nächstes kommt.
Ich glaube, das ist so ein bisschen so wie mit Geschwindigkeit und PS am Auto. Man gewöhnt sich da halt einfach dran und es ist einfach normal.
Genau. Wenn man dann nicht mehr drin sitzt, also wenn man dann irgendwie in irgendeinem anderen Wagen sitzt, der entsprechendes nicht bietet, dann merkt man plötzlich, was man hatte. Ne? Aber man gewöhnt sich zu schnell. Gut, aber jetzt sind wir vom Hobby ein bisschen abgedriftet, ne, gerade.
War nur so ein bisschen. Ich habe heute Vormittag auch auf Arbeit mal wieder an dich denken müssen. Und zwar, gut, ich war in Köln unterwegs und wir haben in Köln die Kolbstraße. Die ist halt auch so ein bisschen weiter bekannt. Das ist so eine Straße, wo alles türkische Läden sind. Eine Dönerbude nach der nächsten, türkische Bäckereien und so weiter. Ich finde halt immer, dass Türken sehr ordentlich sind und halt auch immer sehr um ihre Autos bedacht. Und da steht halt ein AMG nach dem anderen in der Straße. Da stehen E-Klassen, da stehen S-Klassen, da stehen AMGs, CLS. Und weißt du, was da auch heute zwischenstand? Und
eine R-Klasse.
R-Klasse. Juhu. Modellpflege, Langversion. Und rein optisch im Vorbeifahren echt gut gepflegt. Also selbst dieses Auto stand dazwischen. Ne? Also ich stand hinter einer S-Klasse geparkt und ich habe erst im ersten Moment gedacht, dachte ich so, was ist das denn für ein Scheinwerfer? Erkennst du gar nicht? Und dann dachte ich, ach, eine R-Klasse, ja, richtig. Also,
und dann bist du gleich mal hingelaufen und hast gesagt, hier, Johnny will die haben.
Das Problem wäre, das hätte ich nicht mal gekonnt, wenn du die Straße kennst. Also jeder, der nicht, da irgendwo hin will, der bleibt einfach stehen. Das heißt, die stehen rechts, links, du musst immer Slalom fahren, sonst kommst du gar nicht durch diese enge Straße durch. Das ist auch völlig normal. Okay. Aber wenn du halt da dann dazwischen auch noch mit dem Firmenwagen anhalten würdest, dann geht da gar nichts mehr. Dann ist da komplett Game Over in dieser Straße. Selbst bei ganz viel Wohlwollen hätte das nicht funktioniert. Also keine Chance.
Aber das ist tatsächlich wirklich also ich habe ja tatsächlich auch bisher nur einmal in echt gesehen, den Wagen. Und alles mögliche dann im Papier, auf Papier, Internet und so weiter. Eigentlich mehr Internet, Papier war es fast gar nichts. Aber finde ich einfach wirklich toll, den Wagen. Und die Frage ist natürlich, wenn ich jetzt davor stehe oder drin sitze, ob es dann noch so ist. Aber ich denke schon.
Das denke ich aber doch.
Ja, ja, ich denke auch. Also der wird schon auch das halten, was er verspricht. Und ich muss mich bei Zeiten nun mal irgendwie mal an irgendwie, weiß ich auch nicht, Autohaus, Gebrauchtwarenhändler wenden, um dann einfach mal in so einen Wagen einsteigen zu können und den wirklich mal zu fahren.
Ja, solltest du vielleicht mal einfach tun. Das klingt eigentlich nach einem Plan.
Ja, ich muss ein bisschen häkeln dafür, aber auf jeden Fall kommt das. Ja, ich glaube, die sind ja auch tatsächlich recht günstig für das, was man da bekommt. In Gebraucht muss man natürlich immer so ein bisschen auf Laufleistung achten und was er hat und was er nicht hat. Aber insgesamt habe ich auch einen Artikel gelesen, dass die relativ unterschätzt sind. Also sprich, hat man gar nicht so auf dem Schirm, wenn man sich überlegt oder wenn man so über Gebrauchtwagen spricht, Mercedes, dann ist die R-Klasse immer, die hat man nicht so auf dem Schirm.
Also es gibt ja auch echt viele Menschen, die wissen gar nicht, dass es eine R-Klasse gegeben hat. Das ist genauso wie die T-Klasse. Die T-Klasse ist immer noch was Aktuelles, aber selbst das Auto, ja, es ist kein reinrassiger Mercedes, das schieben wir mal unter den Teppich gerade, aber selbst das Auto haben viele echt nicht auf dem Schirm. Also ist echt krass.
Ich allerdings auch nicht. Ich hätte jetzt gedacht, es wäre ein Transporter.
Das ist korrekt.
Das war schon mal gut. Nee, habe ich aber tatsächlich nicht vor Augen. Also ich kenne Vito natürlich, dann V-Klasse und so weiter. Das ist ja so dann die Geschichten, die man kennt. Und dann natürlich Sprinter. Und wo dazwischen die T-Klasse sitzt, keine Ahnung.
Relativ weit unten tatsächlich. Also die Mercedes nennt das ganze Teil Hochdachkombi. Mercedes verkauft dieses als Nutzfahrzeugvariante weiterhin als Citan. Und seit 22 gibt es das Ganze als Pkw-Variante und da nennt sich das Ganze T-Klasse.
Ach so, okay. Wobei ich jetzt sagen muss, ich meine, der ist natürlich schon eher funktional. Ich sehe jetzt hier gerade einen Citan bzw. T-Klasse. Finde ich jetzt auch nicht hässlich. Sie erinnert mich sehr an Touran.
Richtig kleiner. Gefertigt wird das ganze Teil tatsächlich bei Renault. Ist auch nahezu baugleich mit dem Renault Kangoo und dem Nissan Townstar. Ja. Wobei ich tatsächlich ganz ehrlich sagen muss, Nissan Townstar sagt mir absolut gar nichts. Aber alle drei werden halt im Renault-Werk gebaut. Und im Endeffekt ist es alles das Gleiche. Also man kann Renault mit Mercedes-Stern für deutlich mehr Geld erwerben, als wenn man direkt den Renault kann.
Ja, also ich meine, es gibt hässlichere Autos, muss ich ganz klar sagen. Ich finde ihn jetzt wirklich nicht, ist halt irgendwie so ein Familien-Van irgendwie, ne? Als T-Klasse dann.
Optisch finde ich den auch gar nicht so schlecht tatsächlich.
Nee, finde ich jetzt, geht schlimmer, finde ich. Also ich finde den auch gar nicht schlimm. Nee, also nicht geht schlimmer, hört sich doof an. Ich finde den gar nicht so schlecht. Aber es ist halt die Frage, wie es dann ist. Ne? Also ob der dann eher ein Renault-Fahrverhalten hat, wahrscheinlich dann. Ne? Also dass der dann nicht so dieses ganz hochwertige in, sag ich mal, die Verarbeitung, die ist ja bei Mercedes in der Regel sehr schön.
Ja, das sind immer so ein bisschen, ist immer so ein bisschen Mischmasch, ne? Also selbst wenn die vom gleichen Band laufen, ist es ja manchmal, ich kann es jetzt gerade nicht auf die T-Klasse beziehen, weil ich es da nicht weiß, aber es ist ja auch so, dass verschiedene Fahrzeuge, selbst wenn die baugleich sind, schon mal untereinander anders abgestimmt werden, ne? Ob es jetzt beispielsweise ein Seat war auch immer etwas sportlicher oder straffer abgestimmt als das Schwestermodell, was mir jetzt gerade nicht auf dem Schirm ist. Und so ist es da natürlich auch gewesen. Und vom Innenraum sehen die T-Klassen jetzt halt schon nach Mercedes aus. Aber es ist natürlich auch da mehr Plastik drin als jetzt in der S-Klasse. Das ist ja auch logisch. Ne? Wir reden ja von einem günstigeren Fahrzeug. Ob dann da jetzt im Vergleich der Renault besser oder schlechter verarbeitet ist, das kann ich so nicht sagen.
Was ist denn die T-Klasse? Wann ist sie denn so vertrieben worden?
Die T-Klasse, die wird immer noch gebaut.
Achso, die läuft noch.
Ja, die wird noch gebaut.
Achso, okay. Ja, siehst du, ich kannte es tatsächlich nur als Citan.
Ja, also als Citan ist dann halt jetzt quasi dieses Arbeitsmodell, ne, hinten mit Schiebetür und nach wie nennen die sich? Diese Portaltüren? Das sind Klapptüren. Also diese zweiflügelige Türe. Und bei der zivilen Version, nenne ich es mal, hast du halt wirklich einen Kombi-Klappdeckel, ne, so wie an einem.
Ja, nach oben dann, ne? Genau. Richtig. Ja. Finde ich nicht schlecht.
Was ich mir mal angeguckt habe, was aber tatsächlich direkt auch bei mir durchgefallen ist, als damals die X-Klasse, dieser Geländewagen, dieser Pickup rausgekommen ist, das war ja ein Nissan. Das ist ein Nissan. Das ist einfach nur Mercedes.
Ich wollte sagen, das sieht sehr Nissan-ähnlich aus, ja.
Und den habe ich mir damals in Stuttgart mit Nino zusammen und meinem Bruder angeguckt. Wer uns drei noch nicht nebeneinander gesehen hat. Also ich bin so 1,67 Meter, ein kleines bisschen kräftiger. Ich esse ganz gerne. Nino wiederum ist relativ groß. Also der ist locker anderthalb Köpfe größer als ich, aber auch breit. So, mein Bruder ist einen halben Kopf größer als ich, relativ schmal. So,
ja.
Wir haben uns diese X-Klasse halt angeguckt. Werde ich tatsächlich auch nie vergessen. Nino am Fahrersitz, ich Beifahrersitz und mein Bruder Timo hinterm Nino, hinten links.
Ja.
Sodass der Nino da sitzen konnte, da hatte er sein linkes Knie an der Türverkleidung und am Türgriff. Mein Bruder dahinter hatte keinerlei Beinfreiheit, nichts. Und ich auf dem Beifahrersitz habe nur das Handschuhfach aufgeklappt und konnte durchs Handschuhfach hinten in die komplette Elektronik reingucken. Wurde keine Verkleidung, gar nichts, konnte einfach reingucken. Das war dann das mit der X-Klasse. Also ein Riesenauto, aber kein Platz und sämtliches Knarzen und ohne Verkleidung, ohne alles. Also nein.
Inbegriffen, ne?
Also dass der tatsächlich kein Verkaufsschlager geworden ist, wundert mich nicht. Also der hätte locker 20.000 Euro teurer sein müssen mit der bewährten Mercedes-Qualität. Jetzt eben nur mal wirklich vom Fahrwerk und dem falschen Motor nochmal abgesehen. Aber ich glaube, da hätte man locker 20.000 reinstecken müssen, um einfach da mal eine Haptik reinzukriegen, dass man sagt, okay, das ist ein Mercedes. Weil vom Grundgedanken ein Mercedes-Pickup ist ja nicht verkehrt. Eigentlich ein relativ geiles Auto. Ich finde den auch rein optisch in der Mercedes-Optik ganz schön. Ich würde mir niemals den Nissan kaufen. Aber der Mercedes ist halt hübsch. So, aber leider Gottes ändert das nichts, wenn man halt einen Stern draufpappt.
Ja, der hat andere Probleme, ne?
Jetzt sind wir da wieder so ein bisschen abgedriftet jetzt. Ich habe noch eine Anmerkung, so ein bisschen in eigener Sache. Auch eine Anfrage, die ich bekommen habe.
Ja.
Ich denke mal fast, da bist du auch nicht so ganz im Thema, also auch für dich vielleicht ganz interessant. Wir hatten so die Frage, wo gehört der Podcast hin? Wer macht den eigentlich? Was ist nast-sonderfahrzeuge.de? Was ist mbbaureihen.de? Was ist mb-w124.de? Und weitere Webadressen, die so durchs Netz geistern, wurde ich halt gefragt, was baut da miteinander auf, was ist da wo? Wir haben ja nach dem Tod von Sebastian Nast, der hat ja das Mercedes-Exoten-Forum vor einiger Zeit gegründet. Auch da gibt es einen relativ langen Artikel drüber, könnt ihr euch mal zu Gemüte führen, den verlinken wir euch. Ja, da war ich schon damals in regen Kontakt mit ihm. Aus meiner Feder war damals ursprünglich die Mercedes-124-Webseite mb-w124.de. So, die Adresse gibt es auch immer noch, die verweist auch immer noch auf die mbbaureihen.de. Allerdings dort in den Bereich für den 124er. Wir haben noch verschiedene weitere Webadressen. In der Regel alle Adressen mb-w und dann die baureihe.de gehören uns, außer zwei, drei Ausnahmen. Die 140er, die hat jemand anders, die 126er hat jemand anderes. Und ich glaube, die anderen sind sogar weiterhin noch frei gewesen. Der Vollständigkeit halber werden wir es mal drunter schreiben, weil ich vergesse irgendwas. Zu uns werdet ihr über die Hauptwebseite mbbaureihen.de kommen. Seit diesem Jahr mit und ohne Bindestrich, weil da wurde mir auch gesagt, ich erreiche euch manchmal nicht, weil der Bindestrich vergessen worden ist. Also ihr könnt euch entweder merken mb-baureihen.de oder mbbaureihen.de. Kommt ihr auf unsere Startseite. Diese ganzen Inhalte, die dort sind, die ziehen wir in das NAST-Forum um. Also wir bauen aus einer reinen Website und aus einem reinen Forum bauen wir eine Community. Das heißt, ihr werdet alle Artikel und alle Videos und alles, was wir so mal gemacht haben, werdet ihr bald auf der Ursprungsseite NAST-Sonderfahrzeuge finden, aber natürlich auch über den normalen Link. Das wird aber alles eins. Also wir fusionieren das komplett. Dass ihr da auch die Möglichkeit habt, auf Artikel direkt zu kommentieren, Fragen im Forum zu stellen und, und. Das gibt die alte Webseitensoftware so nicht her, wie wir uns das vorstellen. Deshalb zieht das Ganze um und wir machen aus allem Klumpatsch eins. Die Idee, die wir noch haben mit den ganzen Webadressen, die wir da so haben, dass ihr jeweils einen eigenen Bereich innerhalb dieser MB-Baureihen bekommt. Das heißt, wenn ihr nicht über die Startseite gehen wollt, weil ihr allgemeine Mercedes-News vielleicht gar nicht so interessant findet, dann solltet ihr hier vielleicht auch nicht reinhören, das macht wenig Sinn, aber schön, dass ihr doch da seid. Aber wenn ihr dann nur den 124er-Bereich wollt, nutzt mb-w124.de, dann landet ihr im 124-Bereich auf der neuen Webseite. Interessiert euch nur für Baureihe 210. Gleiches Spiel, mb-w210.de, kommt ihr in den Bereich der neueren E-Klasse. Da haben wir relativ viele Webadressen mittlerweile. Die für den 190er haben wir noch, die für die S-Klasse 220 haben wir noch. Da fehlen noch welche. Ich komme tatsächlich gerade nicht drauf. Schreiben wir euch aber unten drunter. Es sind zu viele, die sind auch teilweise gar nicht kommuniziert, weil sie aktuell alle nur auf die MB-Baureihen verweisen. Macht keinen Sinn, dass ihr euch die gerade merkt. Aber wenn es dann losgeht, wenn die Webseite komplett zusammengebaut ist, kommt ihr da in die entsprechenden Bereiche. Und da kommt ihr dann halt auch direkt zu den Sachen, die euch interessieren. So versuchen wir es zumindest. Ne? Also wenn ihr jetzt nicht immer über diese Einstiegsseite gehen wollt, habt ihr die Möglichkeit, über die verschiedenen Einzelbereiche da zu gehen. Der Podcast gehört logischerweise zum großen Ganzen. Auch da ganz egal, ob Nino ursprünglich aus dem Exotenforum kommt oder Jörn, der mich oder uns über die MB-Baureihen gefunden hat. Es ist alles eins, es gehört alles zueinander. Es ist alles unter unserer Hand, unter unserer Federführung und das sind halt keine verschiedenen Webprojekte. Das gehört alles zusammen und wir wollen jetzt wirklich eins draus machen. Ob wir es tatsächlich dieses Jahr noch schaffen, wage ich zu bezweifeln. Es ist einfach ein immenser Aufwand, den wir auch noch nebenher machen müssen. Ich bin über jeden glücklich und froh, der sagt, ach, da habe ich Lust, würde ich gerne zu beitragen, sei es Artikel hin und her zu kopieren, neue Bilder hochzuladen, einfach nur aus dem alten Archiv ins neue, Betreuung des Forums, Moderation, eigenes Artikel verfassen, Videobearbeitung, Grafikbearbeitung, alles, was damit so zusammenhängt. Wenn ihr da affin seid, Zeit habt, Lust habt, meldet euch gerne. Da könnt ihr uns echt weiterhelfen. Genau, das soll so der kleine Exkurs gewesen sein. Wie gehört eigentlich was wie zusammen und warum verweisen viele Adressen aktuell auf eine Seite und wo kommt das Forum her, dass ihr da mal so ein bisschen im Thema seid.
Das ist noch ein riesen Haufen Arbeit, ne?
Ja, leider Gottes. So, diese Woche auch relativ neu veröffentlicht bei uns auf der Seite ein Artikel zum Bestand von, ja exakt eigentlich, meinem 2.10er. Mein Kombi ist ja ein 4,3 Liter, 4-matig, sprich Allradmodell. Und den gab es als Kombi bis 2019 in Deutschland zugelassen. Auch schon gar nicht mehr so viele, aber der Trend, der zeigt echt nach unten. Hast du irgendeine Vorstellung, wie viele Fahrzeuge, wir fangen mal bei wirklich 2019 an, wie viele Fahrzeuge da in Deutschland noch zugelassen waren? Zahl ist
gar nicht.
Zahl ist dreistellig.
Der 210er als Kombi.
Als V8
da würde ich jetzt,
mit Allrad.
Bitte?
Du musst dran denken, 210er, ja. Kombi, V8-Motor, Allrad, kein AMG.
Also ich schieße das jetzt wirklich komplett nur aus der Hüfte und würde jetzt mal so einfach sagen, 700.
deutlich.
Nee, ach, Moment, das ist ja sehr speziell schon. Ne? Machen wir mal 390.
Dann bist du sehr nah dran tatsächlich. Also 2019 waren noch zugelassen 365 Fahrzeuge.
Ist nicht wahr.
Was ja echt nicht so extrem viel ist.
Ja.
Ja, und der Trend geht halt extrem nach unten. Also wir haben eine Entwicklung von 2019 zu 2025 mit einer Abnahme von 44%. Wir sind aktuell, der Stand vom Kraftfahrtbundesamt wird immer im Januar des aktuellen Jahres, werden die Zahlen veröffentlicht, so also als Stichtag. Und da steht tatsächlich bei meinem Auto eine Zahl dieses Jahr von 203. Also Wahnsinn. Ich gehe stark davon aus, dass wir nächstes Jahr unter die 200 fallen. Das ist schon eine interessante Entwicklung. Also ja, also ich finde halt, das Fahrzeug ist was Besonderes, grundsätzlich. Und ja, es wird halt auch immer weniger auf der Straße zu sehen sein. Ich meine, klar, du erkennst jetzt nicht zwangsläufig, wenn es nicht draufsteht, ob es jetzt ein V8 ist und ob es ein 4MATIC ist. Der Kenner würde das 4MATIC-Fahrwerk vielleicht noch erkennen, weil es einfach tatsächlich relativ hoch ist. Aber du siehst dem Auto das ja so nicht an. Also ob das jetzt ein 200er Diesel ist, wo es nicht draufsteht, oder ob es dann halt jetzt dann der V8-Kombi ist, das fällt dir ja so nicht wirklich auf. Aber ich finde diese Entwicklung, ja, ich weiß gar nicht, ob ich mich freuen soll, dass quasi meiner noch einer von 203 aktuell verbliebenen ist, oder ob ich das Ganze eher mit so ein bisschen Angst sehen soll. Ist das Auto einfach jetzt so unbeliebt? Stehen einfach gute Exemplare einfach abgemeldet? Die zählen natürlich nicht dazu, die abgemeldeten, die sind natürlich da schon rausgerechnet, logischerweise. Ne? Sind die gut verwahrt oder sind die einfach alle schon in der Schrottpresse gelandet?
Ist denn von dem Wagen auch noch das große, ganz große Problem Rost gewesen?
Jein, kann man da nur ganz klar sagen. Die 4MATIC-Fahrzeuge wurden nicht in Deutschland lackiert und die Rostproblematik beruhte hauptsächlich aus verunreinigten Tauchbädern in den Lackbädern. Wenn du ein Fahrzeug hattest, was in einem frischen Lackbad lackiert worden ist, hast du in der Regel ein relativ gutes, rostfreies Fahrzeug, heute noch. Wenn du eins hattest, was halt mittendrin war, mit Verunreinigung oder dann, also mit mittendrin fing es halt an, dass du mehr Probleme bekamst und zum Ende, bevor das Tauchbad halt gewechselt wurde, Katastrophe. Also kann man nur so sagen. Die 4MATIC war die Besonderheit, dass die halt in Graz fertig montiert wurden wegen dem Allradantrieb und auch dort montiert worden sind. Dementsprechend findest du relativ viele 4MATIC-Fahrzeuge in nahezu rostfreiem Zustand. Je nachdem, Laufleistung, Einsatz, Salz, Winterdienst und so
weiter. Ja, das
natürlich
das klar.
Trotzdem berücksichtigt, aber du findest echt viele Fahrzeuge, die relativ rostarm bis rostfrei. Also wenn ich jetzt rostfrei wirklich in den Mund nehme, wird jeder Zuhörer sagen, rostfrei sind die nicht. Ja, also wirklich rostfrei werden sie nicht sein, aber sehr rostarm. Kann ich halt von meinem Fahrzeug auch so berichten. Der hat jetzt hinten links, da wo die Stoßstange ans Blech kommt, wo die Kunststoffverbrennungen sind, da fängt der so leicht an. Kann ich auch tatsächlich nachstellen. Ich habe noch ein Fahrzeug bei mir stehen, der so zur Ersatzteilgewinnung dient. Der ist tatsächlich neuer als mein Alltagsauto. Der ist aber komplett durch. Also ist kein 4MATIC. Das ist ein 200er Benziner. Der ist komplett durch. Also ich hatte tatsächlich erst die Vorstellung, dass wir den nochmal auf die Straße bringen. Ob es für meinen Bruder ist, ob es für ein kleines Handgeld, für einen, der einfach mal ein Auto braucht. Der ist so durchgerostet. Also ich kann an beiden Kofferraumvertiefungen, nicht nur eine Faust, da kannst ein Kleinkind durchtragen. So Löcher sind da drin. Im Motorraum, wenn du die Haube aufmachst, in Fahrtrichtung rechts, also sprich, wenn du davor stehst auf der linken Seite, wo die Steuergeräte sind, kannst du mit der Faust durch, der ist weg. Du kannst, wenn du dich unter das Auto legst, der Holm, wo der Motor aufsitzt, wo die Motorlage sitzen, der ist Blätterteig. Ja. Der ist komplett Blätterteig.
Der
ist Katastrophe. Ja. So Stellen.
Das ist Wahnsinn. Wahnsinn, wie das von einem zum nächsten Wagen irgendwie wie unterschiedlich das dann doch ist. Ne? Aber wie gesagt, wenn das Bad dann oder woanders lackiert wurde und da eben möglicherweise aus dem letzten Bad, bevor es dann getauscht wurde, oder letzten Gang, ja, einer ist klar, dann sieht das so aus. Ne?
Da merkst du tatsächlich.
Also das hatte ich tatsächlich bei dem 211er, den ich bei der E-Klasse, da war es so, der war auch, der war im Grunde rostfrei. Also da habe ich tatsächlich nichts gehabt. Dann stand er irgendwie an der Straße. Ich habe den Wagen dann am Morgen, wollte dann hingehen und dann hatte der Wagen auch Fahrunfall. Also da war hinten die Kofferraumklappe, die war so im Bereich des, über dem Kennzeichen da, wo der Mercedes-Stern sitzt. Da war die eingedrückt und auch relativ stark. Und da ist dann tatsächlich Wasser durch dieses durch diese Beule jetzt, die da drin war, Wasser hinter den einen Rückscheinwerfer gelaufen und dann in die Klappe rein. Und als ich dann, ich habe es natürlich nicht gesehen, als ich dann die Klappe aufmachte, lief das ganze Wasser dann, ich sag mal, oberhalb der Fensterkante, also jedenfalls außer Verkleidung, in den Kofferraum. Und da war es so, dass ab da, ich hatte das dann nochmal ausbeulen lassen, das Ganze, ab da fing dann der Rost an, an der Klappe. Also da, wo diese Beulstellen waren, das ist... Naja, es ist nicht komplett, man konnte es nicht mehr ganz ausbeulen, dann wäre es gerissen. Aber er hat schon sehr, sehr gut gearbeitet da und es war noch leicht zu sehen. Aber dann fing es an, nach, ich sag mal, einem Monat oder so, schlug dann der Lack plötzlich Blasen. Also ja, bis dahin war das auch. Schnell, ja. Ja, und bis dahin war das wirklich, also ich habe, mir ist da keine Roststelle bekannt gewesen. Also der sah rundum wirklich sehr, sehr gut aus.
Also ich habe damals meinen 190er nach einem Motorschaden, habe ich den zerlegt, haben wir auch noch ein bisschen Spaß mitgemacht, haben Cabrio draus gesägt und so weiter. Also wirklich, da habe ich jeden Holm gesehen, auch von innen. Mein 190er, der war wirklich rostfrei, da war nichts dran und ich wollte damals die Karosse noch weiter verkaufen, mit Fahrzeugbrief, allem drum und dran, ganz offiziell. Und jeder, ja, der Interesse hatte, hat mir gesagt, der ist nicht rostfrei. Sag ich, doch, da ist nichts dran an dem Wagen. Und das Ende vom Lied war, den wollte keiner haben, weil es mir keiner geglaubt hat. Und da habe ich nur gedacht, wenn jemand nach einer Karosse sucht und von vornherein sagt, es gibt keinen rostfreien, warum sucht ihr denn eine Ersatzkarosse? Das macht gar keinen Sinn.
Aber ja, vor allem lohnt es sich dann doch einfach mal zu gucken, ne?
Ja, richtig.
Dann also, hättest du gesehen.
Die ist tatsächlich damals dann zersägt worden, weil keiner sie haben wollte. Und der war wirklich rostfrei. Ja. Da war nichts dran. Und heute, 2025, ärgere ich mich. Ich ärgere mich
einfach. Na klar.
Der Wagen hatte einfach nur einen Motorschaden. Und der war tipptopp. Der war Scheckheft gepflegt, erste Hand, unfallfrei von einer Frau Doktor, schieß mich tot, außen arktikweiß, innen blauer Stoff, 2 Liter Automatik, Mega-Auto. Der fuhr sich echt gut. Also ich wollte ihn damals nie haben, das habe ich in der ersten Folge mal erzählt, wo wir uns ein bisschen vorgestellt haben mit Nino. Ich wollte den Wagen nie haben. Ich wollte wieder einen 124er nach meinem Unfallschaden und mein Vater hatte den online gesehen, hat den für gut empfunden und sagte, komm, den fahren wir uns mal angucken. Ich wollte gar nicht hinfahren. Und nach der Probefahrt war es mein Auto. Und ich werde nicht vergessen, das war so ein Fähnchenhändler, wo wir schon mal eben sagt, es war irgendwie, ob es jetzt ein Türke, Albaner, was auch immer, ein etwas korpulenter, älterer Mensch, ne, so ein typischer Fähnchenhändler auf dem Kiesplatz und ich werde nie vergessen, er sagte, Junge, ich wünsche dir, dass du lange fährst. Werde ich nie vergessen.
Ja. Hättest du haben können. Hättest du haben können.
Ja, und der war wirklich
aber
schön.
Aber nein.
Tipptopp, der Wagen. Tipptopp.
Ja, ist schade. So Fehler hat man leider ja immer irgendwie so in der Jugend dann gemacht, ne? Oder ich sag mal als junger Erwachsener, dass man da irgendwas vorzeitig irgendwie eigentlich schon so weggegeben hat, dass es entweder tot, also das spricht kaputt machen, wegschmeißen, Schrottplatz, wie auch immer, oder eben für Spaß zerschneiden, was du schon sagst, auch das gibt's ja. Ist so schade, dass man da solche Fehler gemacht hat, ne?
Also sagen wir mal so, wenn du jetzt so sagst, so einfach aus Spaß kaputt gemacht, haben wir den ja nicht. Also er hat halt einen Motorschaden, der lief.
Nee. Ihr in eurem Fall nicht, aber ich meine, es gibt sowas, ne? Dass dann nochmal so ein Stoppelfeldauto davon gemacht wird.
Ja,
und so.
Das stimmt. Ja, wir hatten halt einfach keine Möglichkeit, irgendwie da Ersatzmotor und hin und her. Das hätte ich alles allein nicht hinbekommen und für mich war der Wagen halt einfach kaputt. So, und dann, ja, haben wir halt geguckt, was man da noch irgendwie rausholen kann. Ersatzteile, so Stoßstange, Motor, Scheinwerfer, das ist ja alles sofort weg gewesen, alles vorne. So diese typischen Unfallsachen, die haben sie mir aus den Händen gerissen. Ich weiß noch, irgendwas habe ich noch. Ich weiß nicht, ob ich Rücksitz Sitze habe ich keine mehr. Die waren auch relativ schnell weg. Da kam tatsächlich einer, ein Vater, und hat die eingeladen, um die direkt nach Antalya mitzunehmen zu seinem Sohn, für seinen Sohn in den 190er. Der hat die
das geholt ist,
und das Auto und ja.
Das ist ja scheinbar auch generell irgendwie von allen alten Modellen, also auch 190er, scheint das ja irgendwie ein Problem zu sein, dass irgendwie immer der Fahrersitz auf der Türseite durchgejackelt ist.
Ja.
Nein, das ist ja Standard.
Ja. Aber auch da, der war wie neu. Der Wagen hatte, als ich ihn gekauft habe, 98.000 Kilometer gelaufen.
Ja, das ist nix, ja.
Der war.
Naja.
Der war schön. Der war wirklich schön. Schade.
Ja, das ist viel zu früh getrennt.
Ja, aber gut, dann ging es halt weiter mit anderen Autos, ne? Sonst.
Ja, letztendlich.
Auch nicht hingekommen. Man weiß es ja nicht
wieder. Das ist es ja auch. Ne? Letztendlich weißt du ja auch nicht, vielleicht hättest du da einfach da Geld reingesteckt ohne Ende und dann wäre doch irgendwas passiert, dass es dann, naja, dann wäre der nächste Wagen eine Ente gewesen oder so. Ja, weißt du auch nicht. Ja.
Auch wo du jetzt so sagtest, so wie der Weg vom Auto so ist, ne? Wenn du jetzt nochmal vergleichst, der echt schlechte Zustand von meinem Ersatzteil 210er, der ist nur in der Familie gewesen, erste Hand, dann an den Bruder gegangen, die haben den damals neu gekauft, ich habe noch die Originalschlüssel, ich habe also alles komplett von dem Wagen und der ist mehr als mein Alltagswagen, aber der ist Schrott. Also der ist
Wahnsinn, ne?
Sonnenblenden, Spiegel abgebrochen, die Halter abgebrochen, Command-Navi-Radio kaputt, das ist einfach schwarz. Das spielt noch Radio, aber es ist einfach, das Display ist ausgefallen. Das Lenkrad ist komplett abgegrabbelt. Gut, bei dem ist es noch tatsächlich ein Kunststofflenkrad, kein Lederlenkrad. Sämtliche Verkleidungen sind relativ kaputt. Also der ganze Zustand ist echt schlecht. Und mein Alltagswagen, der ist sechste Hand. Also der ist, ich weiß nicht, wie oft der durch andere Hände gegangen ist. Mir ist auch tatsächlich nicht ganz klar, warum. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja gut, ist logisch, den haben sie abgegeben, weil das kaputt und das kaputt und das war kaputt. Also in dem Wagen ist soweit nichts dran. Ich habe da auch nie groß Geld reinstecken müssen. Technisch funktioniert soweit alles. Da sind ein paar Sachen, die ich jetzt einfach Step by Step halt renoviere, neu mache. Das Schiebedach, das hakt, da sind, glaube ich, diese Aufstell- nicht Dreiecke, also diese Mechanik, die ist kaputt, das funktioniert nicht mehr. Das muss ich mal auseinandernehmen. Aber sonst, außer dass mir immer mal wieder jemand in dieses Auto reingefahren ist und andauernd Versicherung mir Geld bezahlt hat für Kotflügel, Stoßstange, Motorhaube, Außenspiegel und so weiter, ist an dem Wagen nie was gewesen. Da sind mal neue Federn reingekommen, neue Bremsbeläge, so ganz normal, neue Reifen. Aber halt ganz normale Verschlüsse.
Ja, wie das so ist. Ne?
Also,
genau.
Was halt so ist. Und sonst ist da nichts dran.
Ich kann mich erinnern, du hast mir die Geschichte erzählt von deinem Wagen, den du da irgendwie, ich hatte das so in Erinnerung, dass es irgendwie eine Kurve war, aber das war es nicht, dass du deinen Wagen da irgendwie immer wieder mal geparkt hast an einer gewissen Stelle, wo dir dreimal, glaube ich, Leute reingefahren sind innerhalb von einer gewissen Zeit. Also jetzt nicht direkt nacheinander, aber schon so, dass das irgendwie so ein Fluch war, ne?
Ja, also das war ganz schlimm.
deswegen habe ich eben gelacht, als du sagtest, dass dir da jemand reingefahren ist.
Ja, also insgesamt waren es mittlerweile 7 Unfälle. 7.
Ja, das ist ja Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn.
Teilweise klingelte die gleiche Polizistin hier an der Haustür und ich musste schon grinsen. Also es ist...
das ist echt cool.
Chronologisch nicht zusammen. Also ihr findet auch auf mbbaurein.de einen kleinen Artikel, der benannt ist Mein geliebter V8 Mercedes und die Geschichte von 7 unverschuldeten Unfällen. Da könnt ihr mal reingucken. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, mit was es angefangen hatte. Ich glaube, der erste Unfall war in einer Seitenstraße bei uns, nicht direkt vorm Haus. Da ist einfach eine Frau zu früh wieder eingeschert, hat mir vorhin den Kotflügel und die Stoßstange mitgenommen. Inklusive PDC, Parksensoren, Chromleiste, alles abgerissen, alles weg. Hat sich aber gemeldet. Kam und alles fein. Also die haben sich alle gemeldet, außer einmal. Nein, außer zweimal. Ja. Also wenn wir das eine mit den abgebrochenen Mercedes-Stern nehmen, der sich natürlich nicht gemeldet hat, wären es dann 8 Schäden gewesen. Aber halt 7 Unfallschäden. Und einer hat sich mal nicht gemeldet. Allerdings war das auch ein Schaden, der ist quasi in den noch bestehenden Schaden reingefahren und hat nichts schlimmer gemacht. Also da ist halt nicht viel passiert. Dann wurde mir mindestens zweimal der Außenspiegel abgefahren. Dann habe ich die Anklappspiegel nachgerüstet, dass man die einfahren kann. Seitdem ist keiner mehr dran gefahren. Echt ganz interessant. Zweimal ist mir einer beim Ausparken reingefahren. Einmal stand der gegenüber von der Ausfahrt. In der Parklücke allerdings. Also nicht so, dass man jetzt denkt, ja, man parkst auch gegenüber von der Einfahrt. Nein, eine Parklücke und die Einfahrt gegenüber, so weit weg, dass es gar kein Thema gibt, ist mir eine 18-Jährige mit dem Auto von ihrem Freund beim Rückwärtsausparken da reingefahren. An die Felge, wieder Kotflügel, wieder Stoßstange. Dann stand die Parklücke rechts vom Haus, also genau auf der gegenüberliegenden Seite von dem Schaden gerade. Da ist eine Einfahrt von einem Elektriker. Da fuhr ein bekannter Installateur von uns raus. Der ist mir auch rückwärts ins Auto reingefahren. Das war allerdings der Schaden, wo nichts schlimmer war. Den habe ich gar nicht gemeldet bei der Versicherung. Weil das war noch nicht repariert. Also wir wollen da ja auch schon nicht mehr rausholen, als es wirklich sein muss. Ich glaube, 3 Spiegelgläser sind neu gekommen und ich habe halt original den Außenspiegel automatisch abblendend. Sprich, wenn hinter mir ein Auto fährt im Dunkeln und der Innenspiegel abblendet, blenden auch die Außenspiegel ab. Dieses Spiegelglas kostet aktuell, also du kriegst es nicht mehr, ist nicht mehr lieferbar, aber du warst irgendwie bei 350 Euro für ein Spiegelglas. Dann waren wir bei 400 noch was Euro für ein Spiegelglas. Das habe ich jeweils immer neu bekommen. Ich habe erst mal eins eingebaut gehabt, was nicht abblendend war, weil ich es noch hatte. Und dann habe ich einfach mal die Klappspiegel nachgerüstet, habe nochmal andere Spiegel gekauft. Ich habe, glaube ich, 5 Spiegelsätze mittlerweile. Und in einem waren die abblendenden Spiegelgläser drin. Und da hat jemand diesen Spiegelsatz für 60 Euro verkauft, weil er vielleicht nicht wusste, was die eigentlich wert sind. Und jetzt habe ich diese teuren Spiegelgläser, ich habe die Spiegel zum automatischen Einfahren, die haben Memory-Funktion. Das heißt, wenn du deine Sitzposition gespeichert hast, speichert er auch automatisch die Position der Außenspiegel mit. Das heißt, wenn der große Nino in meinem Auto sitzt und würde seinen Speicherslot benutzen, würde der Sitz runterfahren, zurückfahren und die Außenspiegel in die Position fahren. Und wenn der kleine Marcel sich wieder reinsetzt, das Ganze wieder retour. Selbst diese Memory-Funktion, alles ist jetzt alles dran, alles drin, funktioniert mega.
Hast du dich auch tatsächlich nach all diesen ganzen Geschichten, hast du dich immer noch getraut, die anzubauen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Ich bin ja der absolute Sonderausstattungs-Fanatiker. Also alles, was mir so in die Finger kommt an Sonderausstattung, wird überall dran gebaut. Ob es in meinem Coupé ist, ob es jetzt in dem Kombi ist, wenn ich da Teile unter die Finger kriege, werden die dran gebaut.
Naja klar, zum ins Regal legen macht es auch keinen Sinn, ne?
Nee, eher weniger, glaube ich. Allerdings ist da meine, ich nenne es, ja, Kaufsucht klingt ein bisschen viel, aber wenn ich Teile sehe, wo der Preis passt, kaufe ich die, dann kommen die in den Keller und teilweise weiß ich gar nicht mehr, dass sie da sind. Ich habe letztes Jahr vor den schönen Sternen vom Mercedes-Treffen noch angefangen, verschiedene Sachen umzubauen, halt auch um den Wagen halt ein bisschen vorzeigbarer zu machen, ne? Den Kotflügel schon mal getauscht und verschiedene Leisten und so weiter. Und unter anderem habe ich angefangen, das Bose Soundsystem, das Originale, nachzurüsten, weil ich das auch mal relativ günstig bekommen hatte. Und habe dann irgendwie 4 Wochen lang versucht, den originalen Kabelbaum zu kaufen. Und dann habe ich einen Artikel für die Webseite geschrieben, bin da so ein bisschen durch mein Fotoarchiv gescrollt und sehe da noch ein Bild, wo ich direkt sehen kann, okay, das ist eine alte Wohnung von uns gewesen, ein Karton, wo das Bose Soundsystem
da lag der Kabelbaum drin ist.
Und in dem Karton auf dem Foto konnte ich sehen, ich habe diesen Kabelbaum.
Da bin ich auf die Suche gegangen. Das ist ja auch schön.
Und wusste dann, ich brauche keinen Kabelbaum kaufen, ich besitze den bereits.
Ja, schön. Das ist auch gut.
Und so beschäftige ich mich dann halt. Ne? In dem Schlachtkombi nenne ich ihn mal. Da ist zum Beispiel der originale CD-Wechsel im Kofferraum drin. Den hatte meiner nicht. Den habe ich umgebaut mit Lichtwellenleiterkabel und so weiter. Das Bose-System wird jetzt noch angeschlossen, die Lautsprecher getauscht. Dann habe ich 3 rostfreie Türen, die kommen an den Kombi dran. Da fangen oben die Türkanten nämlich an. Das war übrigens auch ganz interessant. Weißt du, wie die Rostvorsorge damals bei Mercedes beim 210er ausgesehen hat? Wenn es darum die Türen anfingen zu rosten. Tatsächlich fingen die halt oben an zu rosten, an der Türkante, wo die Gummis aufsitzen, wo du die an die Karoffe drückst. Und da war ich tatsächlich relativ schockiert. Also es war jetzt nicht so, dass innerhalb der Gewährleistung oder der Kulanz oder Garantiezeit, dass wir gesagt haben, oh, deine Tür rostet, du kriegst einfach mal eine neue. Die sind erst hingegangen, haben angefangen, oben den Rost wegzuschneiden. Die haben das obere Kantenteil des Blechs weggeschnitten. So, das war die erste Part Rostvorsorge. Wenn das dann weiter gerostet hat, bist du wieder zu Mercedes hin, dann haben sie Part 2 gemacht. Part 2 war noch mehr wegschneiden, Dichtung mit Karosseriekleber, für mich Sikaflex, an die Karosse zu kleben. Part 3 immer noch in der Garantiezeit und du kamst und hast gemeckert, dann hast du eine neue Tür bekommen. Also die wussten,
das ist aber auch zu helfen. Ja.
Weil ich habe mich nämlich gewundert, wenn du dir zwei Zähne anguckst, manche haben lockere Gummis oben, die kannst du so leicht umklappen, aber wie am 124er kannst du ja, wenn du eine Fahrertür aufmachst, die so über Eck, kannst du die ja wegknicken. Und ich habe mich gewundert, bei zwei Zähnen, die ich mir angeguckt habe, waren die alle angeklebt, die waren alle fest. Da habe ich so gedacht, vielleicht ist das anders gebaut, was auch immer, ne? Keine Ahnung. Ja, und dann habe ich mir das mal geguckt und dann löste sich das bei mir teilweise, wo die dann nach der Zeit jetzt anfingen zu rosten. Und dann löste sich das und du siehst überall Karosseriekleber auch nicht gleichmäßig. Du siehst halt, wie wenn du mit Silikon einfach so eine Raupe drauf machst. Ne? Du siehst halt, es ist nachträglich gemacht. Und dann habe ich damals meinen Tacho reparieren lassen. Da haben die Zeiger gesponnen. Schönen Gruß an den lieben Kontakt, den ich damals da bekommen habe. Ehemaliger Mitarbeiter von der Firma Brabus. Ja, der erzählte mir halt, dass die Rostvorsorge so ausgesehen hat, dass man das immer Step by Step weggeschnitten hat. Und dann habe ich mir mal die originalen Mercedes-Werkstattanweisungen genommen und habe mal reingeschaut und er hat recht. Also er weiß, wovon er da redet. Also ich habe es nicht in Frage gestellt, aber ich fand es sehr bemerkenswert und wollte mal reinschauen. Und da stand das wirklich als Reparaturanweisung. Definitiv, das ist aber offiziell.
Hätte man nicht geglaubt, ne?
Nee, das ist schon stark. Aber schönes, bei dem Kombi, den ich als Ersatzteilwagen gekauft habe, ist auf Kulanz damals 3 Türen, Kofferraumdeckel, Motorhaube getauscht worden. Die Teile sind wirklich rostfrei. Da ist nichts dran. In der Farbe meines Autos, also ich habe 2 Wagen in der gleichen Farbe jetzt da stehen und diese Sachen werden halt noch umgebaut und dann habe ich halt einmal wieder, außer diesen Packen, den ich dir eben erzählt, hinten am Stoßstange, da muss ich noch dran, aber dann habe ich zumindest türmäßig, klappenmäßig.
Das sind schon große Flächen, die weg sind, ne? Genau. Also das ist ja das Praktische, dass du eben die Luft hast, dass du dir dann noch irgendwie einen Wagen hinstellen kannst als Teilespender. Ja. Das kann ich eben leider nicht, aber das wäre echt super, wenn du dann mal was findest, was dann irgendwie passt, ja, dann musst du eigentlich auch zuschlagen, ne? Weil die Teile, das kommt ja nicht wieder.
Ja, vor allen Dingen, du bist ja selber jetzt im Thema mit Kofferraumdeckel und Lackieren gewesen.
Naja.
Jetzt nur mal über den Daumen, meinetwegen auch als Wert für einen 124er. Nimm mal eine Motorhaube lackiert. Jetzt hast du das Glück, die ist schon in deiner Wagenfarbe, die kannst du einfach umbauen. Kostet 150, 200?
Ich hätte jetzt so um die 200, hätte ich gedacht. 250 so irgendwie.
Rostfreie Tür in deiner Farbe, ungefähr gleiche.
Würde ich jetzt denken, irgendwie 150, 200 wahrscheinlich so.
So, dann nimmst du das Ganze. An dem Wagen sind halt nur 3 Türen getauscht worden. Die 4. hat man nie gemacht. Die ist am Rosten, die kann ich nicht brauchen, aber es sind 3 Türen. Motorhaube, Kofferraumdeckel. So, dann bist du ja locker bei, was haben wir gesagt?
Ja, das lohnt sich ganz schnell.
800, 900 Euro. So, ich habe für den kompletten Wagen 500 Euro hingelegt.
So. Darum, das lohnt sich ganz schnell. Also wenn du so einen Teilespender irgendwie, ich sag mal, bis 1.000 Euro kannst du den im Prinzip nehmen, wenn er nicht zu runter ist. Und der Motor, sowas kannst du.
Der Wagen ist runtergerockt, ne? Aber der Motor läuft einwandfrei butterweich. Also wenn einer 2 Liter Motor haben will, meinetwegen mit Automatikgetriebe, komplett whatever, also der läuft einwandfrei. Da ist nichts dran. Der ist tipptopp. Ich kann aber nicht brauchen, weil was soll ich damit?
Aber der passt ja nicht in 124er. Da ist der Haken.
Ja, du kannst ja mit wenig anfangen, aber wenn du jetzt hier
einen
ollen 2-Zähler noch hast, dann hätte ich da einen Motor für dich.
Ja, dann gucke ich mal nach einem ohne Motor. Nee, aber tatsächlich, also das haben wir auch schon gedacht. Wir hatten ja vorher dann einen 124er, den wir dann verkauft haben. Der lief wirklich vom Motor her super. Den haben wir dann auch verkauft und tatsächlich für den Sportpreis auch, weil der einfach von der Karosserie ziemlich runter war. Deswegen haben wir ja abgegeben. Aber es waren eben auch noch wirklich viele Teile, die gut waren. Also wenn ich nur sehe, was diese lackierten Wurzelholzstreifen und so weiter, was das alles so kostet, also wenn man sie original noch findet in gut, dann sind sie wahrscheinlich richtig teuer. Das Aufarbeiten lassen kostet halt auch richtig Geld. Das ist schon echt unglaublich. Ne? Also ich meine, allein diese Streifen, ich hatte jetzt mal nachgefragt, in aufgearbeitet, die Türstreifen, die vier und den Bereich um den Schaltknauf rum, das liegt so bei, ich sage 650, 700 Euro.
Ja, da bist du und, Geld los, ja.
Ja, genau, also kommt jetzt dann für mich nicht in Frage, aber letztendlich hatte ich gedacht, vielleicht kann man das mal eben so für ein kleines Handgeld machen oder so. Nee, ist gar nicht, das ist wirklich richtig teuer. Ja, und wiederum bei unserem Ecto, da sind diese Leisten alle noch einwandfrei. Und der ist eigentlich, ich überlege gerade, der Ecto hat ein Baujahr von 1995. Genau, und da sind die alle einwandfrei, diese Leisten. Da ist nichts dran. Alles hundertprozentig. Und bei dem 200er, den ich jetzt habe, da ist das komplett alles Salat. Das ist alles komplett, ja, zerbrochen. Ne? Also komisch, hatten wir schon mal drüber geredet. Aber ja, komisch, dass das beim dem einen so, beim anderen so. Aber wie du schon sagst, wahrscheinlich auch so ein Phänomen wie mit dem Rost.
Denkbar. Also ganz, ganz komisch teilweise. Ne? Also dann hast du echt Riesenunterschiede und ja, da steckst du halt nicht dran.
Nee, genau.
Ja, dann sind wir eigentlich schon sehr, sehr gleitend in unser letztes Thema abgerutscht, genannt unsere Mercedes-Momente, wo wir ja eigentlich schon voll drin sind, wenn wir das rein auf meinen 210er beziehen. Was aktuell gerade am Wagen tatsächlich ist, ich hatte euch ja geschildert, wie das mit meinem Blinker. Und ich habe beim Schneiden vom Podcast, das ist auch ganz witzig, wieder mal das Thema mit, was habe ich denn damals gesagt und heute sehe ich das etwas anders. Und dieses damals liegt bei uns ja gerade mal 2 Wochen zurück. Ich habe ja noch ganz groß gesagt, an den Airbag gehe ich nicht dran, Lenkrad ausbauen, nein. Letzte Woche Freitag, einfach ein bisschen Zeit. Und habe mir mal Azubi geschnappt. Und dann sage ich hier, da an dem Schlachtwagen, Lenkrad runter, Airbag raus, Batterie abklemmen, also richtige Reihenfolge natürlich. Und das gleiche Spiel machen wir in meinem auch. Also haben wir mal eben innerhalb von einer Stunde 2 Airbags ausgebaut, 2 Lenkräder ausgetauscht, die Blinkerschalter getauscht und wieder zusammengebaut. Da bin ich aber auch extrem dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, auf den anderen Wagen zurückzugreifen. Du hattest ja auch schon gefachsimpelt, wie sieht denn das aus mit diesem Rücksteller? Ist da was abgebrochen? Warum geht der Hebel nicht? Warum geht der Blinker nicht mehr aus? Also ist tatsächlich, blenden wir auch unten mal ein, ich werde euch mal an den Schalter mal verlinken, für den, der es nicht auf dem Schirm hat. Da ist wirklich nur so ein kleiner Plastikschnibbel dran, der dafür zuständig ist, an der gewissen Stelle am Lenker diesen Hebel hoch oder runter wieder springen zu lassen. Rein optisch ist an dem Hebel nichts dran. Da ist nichts abgebrochen, da ist nichts optisch abgenutzt. Er funktioniert einfach nicht mehr. Du kannst den mit dem Finger so ein bisschen hin und her schnapsen, der fühlt sich so ein bisschen träge an. Aber rein optisch hätte ich behauptet, wenn ich nur meinen Wagen gehabt hätte, wo ich den ausgebaut habe, hätte ich gesagt, daran liegt es nicht, ich hätte den alten wieder eingebaut. Aber der getauschte Hebel und mein Blinker geht wieder aus. Überhaupt gar kein Problem gewesen. Aber hätte ich dieses direkt ausprobiert Teil nicht gehabt, hätte ich den Fehler tatsächlich gar nicht gefunden, weil man es nicht gesehen hat.
Ich wollte gerade sagen, hat das denn jetzt funktioniert, einfach nur, weil es funktioniert hat? Beziehungsweise konntest du einen Unterschied, wenn du Hebel nebeneinander gelegt hast, sehen, dass dann Hebel ab in Kunststoffnase irgendwie weggearbeitet ist oder sowas?
Nein.
Auch dann konntest du nicht keinen Unterschied sehen?
Nein.
Okay.
Also keine Ahnung.
Das ist ja... Dann ist es immer noch ein Novum, wie es funktioniert. Also weiß noch kein Mensch.
Ja, und der Witz ist halt, also du merkst das, wenn du ihn in der Hand hast, dann arretierst du den, dann schnappst dieser ist so ein kleiner weißer Pin, der schnappst halt entgegengesetzt, wie du den Hebel drückst. Also wenn du den Hebel runterdrückst, schnappst du ihn nach oben und umgekehrt. Das funktioniert doch alles. Wenn ich den Schalter in der Hand habe, kannst du den auch hoch, runter, kannst du mit rumspielen, alles fein. Nur sobald dieser, ich nenne es mal alter Schalter, in meinem Auto drin ist, funktioniert es nicht. Baue steht auf dem Ersatzteilwagen ein, funktioniert's und jetzt habe ich halt den anderen Schalter in den anderen Schlachtwagen gesetzt, da geht der auch nicht. Also es hat nichts mit dem Zusammenspiel
also ist definitiv
Schalter und Lenkrad zu tun. Definitiv ist dieser Schalter nicht mehr in Ordnung. Warum? Ja. Sieht man aber nicht. Ob da jetzt eine kleine, also da sind auch Federn drin. Ob da jetzt eine Feder irgendwie, vielleicht eine Windung gebrochen ist und nicht mehr so reagieren kann, wie es eigentlich hätte sollen, kann ich nicht sagen. Ich habe damit gerechnet, da ist ein Stück abgebrochen oder abgenutzt oder sonst was. Es ist nicht sichtbar. Ich weiß nicht, warum der nicht funktioniert. Also definitiv, wenn ich mal vergessen sollte und ihr seht, dass ich so einen Blinkerschalter vom 210er aus meinem Schlachtwagen verkaufe und nicht dabei schreibe, dass das gut ist, weist mich bitte darauf hin, dann habe ich es wirklich vergessen, dann ist das nicht böswillig.
Mach doch einfach einen Benzel dran, defekt.
Ja, vielleicht sollte man das auch direkt machen. Also.
Das ist schon sehr schön, dass es wieder funktioniert. Das finde ich gut. Allerdings so mit Airbag ausbauen und sowas. Hast du das jetzt einfach auf blauen Dunst gemacht oder hast du da schon irgendwie auch eine Anleitung gehabt oder was du da genau Schrauben machen tun musst? Oder weißt du es einfach?
Ich habe ja meinen Haus- und Hofschrauber. Also und er sagte halt ja.
Ach so, okay.
Streng genommen ist das Sprengstoff, da hast du nichts dran verloren. Batterie abklemmen, Viertelstunde warten, dann entladen sich sämtliche Kondensatoren, die irgendwo sind. Dann kannst du den Airbag rausschrauben. Stecker ziehen, auf Seite legen, nicht falsch herum, sondern wirklich mit der Sprengseite nach oben weg. Beim Ausbauen nicht direkt den Kopf vors Lenkrad halten, also am besten einfach draußen sein aus dem Auto, nur die Arme reingreifen, den Stecker ziehen, auf Seite legen. Lenkrad lösen war gar kein Thema mit einer großen Ratsche, also das ging echt erstaunlich locker. Dabei ist zu achten, dass grundsätzlich die Arretierschraube, die kommt bei Mercedes laut Anweisung, kommt die neue Schraubensicherung dran und wieder verschrauben. Ich habe sie nicht neu gemacht, ich habe aber Schraubensicherungen dran gemacht und das Ganze wieder festgeschraubt. Also ich gehe davon aus.
Aber wir empfehlen an dieser Stelle, dass ihr das nicht selber macht.
Korrekt, genau.
So, das sei mal gesagt, das war der blanke Wahnsinn, dass du das selber gemacht hast. Sehr schön, dass es funktioniert hat.
Solange man das davon
Nein, aber genau. Nee, also auf jeden Fall sehr schön, dass es wieder läuft, 100%.
Genau, also es gibt aber auch andere, die sagen dir am Airbag, da passiert nichts. Die werden elektrisch gezündet, solange kein Strom drauf ist, passiert gar nichts. Da möchte ich mich nicht so drauf verlassen. Also ich habe wirklich mit Vorsicht und auch wirklich, ich war halt nicht im Auto, ich habe den Stecker vorsichtig abgezogen.
Deswegen hast du einen Lehrling vorgeschickt, oder wie?
Nein, der war auch nicht im Auto. Also der auf so...
Ach so, okay.
Den braucht man noch ein bisschen.
Richtig so. Tatsächlich habe ich auch ein kleines Problem mit der Automatik unseres Ektos. Da bin ich aber im Moment auch noch nicht so richtig weiter und da werden wir auch wahrscheinlich nicht so schnell eine Lösung finden. Es ist so, dass der Wagen schaltet sauber, außer vom zweiten in den dritten Gang. Wenn ich dann Gas trete, sag ich mal, halb durchgetreten, so dass er dann einfach ganz normal losfährt, dann heult er halt vom zweiten in den dritten Gang einmal richtig auf, was weiß ich, 7.000, 8.000 Umdrehungen und dann knallt er in Gang rein und dann dreht er wieder oder fährt wieder da weiter, ich sag mal so, so wie ich auch Gas gegeben habe. Bei den anderen Gängen ist ja so, dass er die Drehzahl dann runterbremst und dann den Gang einlegt. Und dann ist das ein schön lockeres Schalten. Und dann kann man weiterfahren. Das macht er eben vom zweiten und dritten Gang nicht. Ob das eine Einstellungssache ist oder ob das irgendwie was ist dann das Getriebe kaputt oder müssen wir uns da jetzt auch was vorbereiten, dass der also ich meine, das ist schon im Moment so, aber ich habe das Gefühl, dass es schlimmer wird.
Also tatsächlich habe ich damals was Ähnliches an meinem Coupé gehabt. Auch riesen Angst. Getriebe kaputt, was soll ich machen? Auf gar keinen Fall Geld dafür da, um neues Getriebe und so weiter. Es kann immer irgendwas anderes dran sein, definitiv. Also das sehe ich nicht und ich habe da auch nicht die Ahnung. Aber gleiches Phänomen war bei meinem Coupé. War das vom ersten in den zweiten? Also wirklich, wenn du den manuell im ersten hast anfahren lassen, da hatte der so einen Ruckel und vom dritten in den vierten.
Hat er auch so hochgedreht dann?
Ja, weil er halt nicht geschaltet hat. Er hat halt, als wenn die Kupplung...
Ah ja, genau. Ne, so. Okay.
Ja. Ich habe getauscht, Getriebeölfilter, dann hat man eine Getriebespülung gemacht und neues Getriebeöl rein. Ich habe nicht mal das Öl im Wandler tauschen lassen. Und der fuhr wieder einwandfrei.
Das soll aber schon gemacht worden sein. Also da bin ich tatsächlich, da müsste ich nochmal mit meinem Kumpel sprechen. Pascal, schöne Grüße. Ob das tatsächlich die drei Maßnahmen sind, die er da schon gemacht hat. Weil, wie gesagt, es fängt schon an. Da haben wir ja schon, ich glaube, die Spülung auch gemacht.
Weil da sind halt ganz feine Kanäle tatsächlich drin, die auch für die Steuerung und für das Umschalten der Gänge dann mitverantwortlich sind. Wenn das nicht ganz in Ordnung ist oder das einfach verbraucht, verdreckt,
dicht gesetzt ist,
dann muss man da mal ran. Wenn das alles schon gemacht ist, ist es eher der Getriebewandler, also der Wandler, der dann halt wirklich die Gänge dann umsetzt. Das müsste man da vielleicht mal dran gucken.
Na gut, das werde ich jetzt hier nicht lösen können. Aber die, ich sag mal, das ist so eine der nächsten Aktionen, wo wir tatsächlich mal irgendwie bei müssen, dass der Wagen wieder einwandfrei läuft. Also wir können damit hin und her fahren, das funktioniert alles soweit. Aber muss eben wenig Gas geben, dass er dann nicht so hoch dreht. Und wenn er dann später wärmer ist, dann schaltet er auch besser. Dann dreht er nicht mehr ganz so schnell hoch.
Das würde ja eigentlich tatsächlich wieder aufs Öl hindeuten.
Das stimmt, wenn es warm ist. Ne? Gut, also wenn wir da weiter sind, werde ich auf jeden Fall das nochmal hier nochmal kommunizieren, was es dann gewesen sein kann oder wie, was da so der nächste Schritt ist oder wie es weitergeht.
Eine andere Neuigkeit in deinem privaten Wagen?
Ja, tatsächlich nein. Also da ist nach wie vor noch das Marder-Problem irgendwie existent und zwar wohl recht heftig. Ja, muss man jetzt einfach mal abwarten. Also gut, durch Abwarten passiert da nicht viel, aber da ist mein Kumpel jetzt dran, der natürlich auch nicht jeden Tag Zeit hat, da jetzt beizugehen, aber so Stück für Stück hoffe ich mal, dass wir das jetzt in Gang kriegen. Aktuell habe ich aber tatsächlich dann kein Auto zur Verfügung. Das heißt, ich fahre jetzt tatsächlich mit dem Motorrad oder ja, dann auch mal zu Fuß. Ne? Die kleineren Wege kann man ja mal so machen.
Wenn du dann gegebenenfalls mal in die Verlegenheit kämst und würdest irgendwas Kabeliges brauchen, könnten wir jetzt auch das erste Mal in unserem Podcast mal einen Partner erwähnen. Und zwar ist das die Kabelbaumschule, oben auch im Norden bei euch, allerdings so auf Höhe Magdeburg, so zwischen Potsdam und Magdeburg. Das ist der liebe Frank und der fertigt halt beruflich Kabelbäume nach. Ja, hauptsächlich aus eigenem Interesse damals für den 124er gestartet, aber mittlerweile für relativ viele Baureihen. Und wenn du halt einen neuen Kabelbaum brauchst, Motorkabelbaum, Innenraumkabelbaum, Teile des Kabelbaums, Stecker, Kabelstücke und so weiter, ist der Frank definitiv dein richtiger Ansprechpartner. Der macht tipptopp Arbeit, fertigt alles mit originalen Steckern nach, sofern es die noch neu gibt. Ansonsten sind es gute gebrauchte Stecker, aber immer mit neuen Silikonkabeln und in einer wunderbaren Qualität.
Da werde ich mich tatsächlich dann in Zeit mal wohl mal melden müssen, weil diese Marder-Geschichte ist eben die Frage, ob diese ganze Löterei und sowas, das geht jetzt mal im Moment, aber wenn das vernünftig ist, wäre schon schön, ne?
Ja, also der macht wirklich top Arbeit.
Das ist tatsächlich nicht schlecht. Guter Tipp.
Der Haken ist natürlich jetzt nicht bei seiner Arbeit, sondern bei der generellen Arbeit des Motorkabelbaumtauschs. Du nimmst halt alles in die Hand. Ne? Du musst halt alle Kabelwege, alle Stecker Step by Step tauschen. Und auch da ist dann die Empfehlung, du nimmst dir quasi den Kabelbaum vor und fängst quasi am äußersten Ende an. Also jetzt passt das nicht ganz, aber so als Beispiel, wenn an dem Kabelbaum halt die Scheinwerfer dran sind, steckst du deine aus, steckst die neuen ein. Gehst weiter über Wischwasserpumpe, whatever, ne? Und dann Step by Step, damit du da auf gar keinen Fall irgendwas vergisst. Dann kann man das eigentlich ganz schön austauschen.
Ja, da muss man aufpassen, das denke ich auch. Aber ist möglich, glaube ich.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hast du sonst noch irgendwas auf deinem Zettelchen stehen? Was?
Tatsächlich habe ich dann auch nichts mehr. Kuchen. Nein, Kuchen steht nicht drauf. Kuchen könnte da stehen, aber nein, tatsächlich leider nein. Aber das ist eine Idee. Gleich noch ein Stück irgendwo abgreifen.
Dann möchte ich am Schluss unserer Folge möchte ich noch ein bisschen meine Freude mit dir und mit euch teilen. Eigentlich, seitdem das Mercedes-Thema bei mir aufgekommen ist, da war ich 16, das hat sich ja bis heute gehalten und durchgezogen, da war immer der Wunsch nach einer großen Garage, eine Doppelgarage, eine Schrauber.
Ja.
Aktuell stehen meine Autos draußen. In der vorherigen Wohnung hatte ich eine große Doppelgarage, die doppelt breit und doppelt tiefer. Da standen zwei Autos drin. Mein Coupé, ganz viele Autoteile und der Kombi. Die Wohnung hatten wir leider nicht lange. Stichwort Kündigung Eigenbedarf. Das heißt, nach einem halben Jahr war der Traum dieser großen
Garage ausgeträumt.
Davor Tiefgarage, keine einzelne, sondern einfach so ein Stellplatz in der großen Tiefgarage. Kannst du weder viel abstellen, noch was am Auto machen. Kein Strom, kein Licht und du stehst im Weg.
Ja.
Wohnung davor, Tiefgarage, Einzelplatz, aber als Käfig, weiß ich nicht, das ist hier teilweise, bauen die das so, ich weiß gar nicht, ob das bei euch so gängig ist. Die gehen echt hin, hast eine Sammeltiefgarage und die einzelnen
und baust da Kisten rein.
Sind so mit Kisten mit so einem Klapp, also ganz merkwürdig. Habe ich mir auch tatsächlich mal den Außenspiegel verkratzt am Coupé, weil es einfach total ätzend war. Auch keine Möglichkeit. Wenn jetzt nichts schief geht, kriegt mbbaurein.de ein Part, einen Platz zum Autoschrauben. Eine relativ kleine Halle, passen locker 4 Autos rein, vielleicht das ein oder andere Motorrad. Wir könnten eventuell eine Podcast-Ecke da reinmachen. Ich bin sehr gehypt, dass das funktioniert. Und auch da können wir dann endlich mal wieder Videos am Fahrzeug machen. Mit Nachrüsten, mit Reparieren und so weiter und so fort. Mal ganz in Ruhe, bei Wind und Wetter, mit Strom, mit Licht, mit Wasser, mit allem, was der Mensch zum Leben braucht. Wir haben sogar Internet.
Ja, schön. Das, da finde ich ja schon wieder sehr, sehr schade, dass ich hier in Bremen sitze, du in Köln. Da ist es natürlich für mich immer sehr, sehr schwer. Oder wäre es für mich sehr, sehr schwer. Aber trotzdem finde ich richtig schön.
Ja, aber ich erwarte.
Gerade so Videos.
Wenn das gut geht, erwarte ich ja mindestens mal, dass du einmal zum Kuchen kommst.
Ja, da kannst du ja mal sicher sein. Da kannst du ja mal sicher sein.
Ja, also wenn das so funktioniert, wie wir uns das so vorstellen und das dann auch dann alles Hand und Fuß hat, dann werden wir auch da dann tatsächlich ein bisschen mehr Content machen können und auch mal wieder ein bisschen mehr in die Videoschiene rutschen, was wir ja vor Jahren schon mal angefangen haben, aber aufgrund von A, Zeit und B, Örtlichkeiten ist das alles so ein bisschen eingeschlafen, weil wo willst du auch, wenn es nur mal eben ein Video zu einem gewissen Thema ist, das kannst du halt ganz schlecht an der Straße machen. Ne? A, stehst im Weg, B,
ja,
du musst ja gucken, wie, dann hast du Leute, die daran vorbeigehen, die sollen ja möglichst nicht mit drauf sein, dann kann man wirklich einfach das Auto reinsetzen, Türen zu, Licht.
Du kannst auch Lichtverhältnisse so schaffen.
Genau. Ganz in Ruhe da mal eben irgendwas aufnehmen. Und Podcast-Gäste könnten da hinkommen, man könnte in Orten vernünftig sich da hinsetzen. Also es steht noch in den Sternen tatsächlich. Es ist alles noch nicht fix, aber es sieht danach aus, als wenn das funktionieren würde. Und wenn das funktioniert, halten wir euch da auch auf dem Laufenden, weil ich einfach meine persönliche Mercedes-Freude da einfach mit euch teilen möchte und muss. Und mega. Anmerkung so am Rande, solltet ihr aus dem Kölner Raum sein, Rheinisch-Bergischer Kreis, Köln. Düsseldorf ist vielleicht was weit weg. Aber solltet ihr genau nach sowas suchen, wenn man so eine Schrauberwerkstatt aufbaut und hat dann jemand Gleichgesinntes, der da richtig Bock drauf hat, der am Mercedes schrauben möchte, der dazukommen mag, meldet euch ganz gerne. Da können wir bestimmt dann, wenn das Fakt ist, auch was gemeinsam machen und vielleicht auch gemeinsam schaffen. Vielleicht ist da ja einer draußen, der sagt, boah, genau nach sowas suche ich auch schon in den letzten 20 Jahren und möchte vielleicht nicht alleine schrauben, möchte das mit jemandem zusammen. Und wenn das dann einer ist, den ich dann auch irgendwie aus dem Podcast kenne oder von den Webseiten, wenn das bei euch in der Nähe sein sollte, dann meldet euch da einfach mal, dann kann man ja mal gucken, wenn die Chemie passt, kann man sowas auch dann gerne gemeinsam machen oder auch mal temporär gemeinsam oder mal für ein Projekt oder so. Das muss ja nicht gleich eine Hallenpartnerschaft werden oder so, aber könnte. Muss nicht, könnte, es ist alles offen. Vielleicht hat da auch jemand Bock drauf und ist aus der Nähe. Also Jörn fällt raus, gerne eingeladen, gesehen, aber ist vielleicht doch ein bisschen weit weg.
Ja, für mal eben ist leider wirklich zu weit. Also das wäre tatsächlich auch mein Traum, dass man da Autos, eben auch Motorrad, einfach reinstellen kann und mal eben drauf losschrauben kann. Das ist einfach so. Ne? Und eine Motorradhebebühne als Beispiel, die braucht auch seinen Platz. Ja. Naja, aber sehr, sehr schön. Das freut mich für dich. Ja, und da ist ja auch ganz viel möglich, was dann wieder in diese MB-Baureihen-Geschichte reinpasst.
Auf jeden Fall. Also ich bin da immer noch so ein bisschen skeptisch, weil, wie gesagt, ich suche schon ewig nach, weil da entweder immer kein Strom oder keine Möglichkeit mehr zu machen. Oder es war wirklich nur als Abstellplatz gedacht. Man durfte nichts machen und so weiter. Da können wir komplett machen, was wir wollen. Wir stören keinen. Es ist einfach, ich kenne die Immobilie schon 2,5 Jahre und habe immer gesagt, wenn das mal frei wird, sofort anrufen. Und dieser Anruf ist vor 3 Wochen ist der geschehen und seitdem sind wir im Hin und Her debattieren, gucken, überlegen. Es ist natürlich auch eine Finanzierungsfrage, gar keine Frage, dass es eine Frage der Finanzierung ist, aber es sieht aus, als wenn wir uns da einigen, wieder auf einen gemeinsamen Nenner kommen und ja, dann würden wir das Ganze so umsetzen. Und dann kriegt ihr auch das ein oder andere dann aus dieser Location zu sehen und dann kann es da weitergehen.
So, und dann hatten wir ja auch eine Frage von einem Hörer, und zwar, ob wir zu den schönen Sternen auch kommen mit dem Ecto 1, dem umgebauten Ghostbusters-Wagen, oder zu einem Ghostbusters-Wagen umgebauten 124er. Und die Idee finde ich total cool. Also da muss ich wirklich sagen, das ist eine schöne Idee. Und ich glaube, dass man da durchaus irgendwie für ein Lächeln auf den oder in dem einen oder anderen Gesicht sorgen könnte. Also fände ich tatsächlich gut. Und da müsste man mal dranbleiben. Die Idee finde ich gut. Also das wollte ich sagen, das haben wir tatsächlich natürlich gelesen, wahrgenommen und auch wir werden das jetzt verfolgen. Also die Sache, die ich denke mal, da werden wir nochmal drüber reden.
Ja, stimmt, das war ein Feedback auf die erste Folge mit dir gemeinsam, wo wir so ein bisschen über Ghost Germany gesprochen haben. Da kam tatsächlich direkt diese Frage so, wo kann man das Fahrzeug sich mal anschauen? Und ja, wahrscheinlich fast jederzeit oben in Bremen. Vielleicht auch irgendwann woanders.
Mal schauen. Genau. Also tatsächlich, wir sind ja mehr oder minder in Norddeutschland sowieso viel unterwegs, aber eben, wie gesagt, im Bereich Mitteldeutschland, Süddeutschland sind wir auch immer mal wieder.
Ja, schöne Sterne werden ja Ende August. Es ist ja wieder das Wochenende 30., 31. Wir, also jetzt, wenn ich wir sage, meine ich jetzt nicht dich, sondern mich, wir, Nino und ich werden definitiv wieder da sein. Ja, und wir haben da wieder ein bisschen was zu tun, zusammen mit dem Jörg. Was wir da zu tun haben, kann ich noch nicht verraten. Und irgendwann kriegt man mit Sicherheit auch den Ecto mal irgendwo zu sehen. Da bin ich sicher tatsächlich. Dafür geistern ja auch viel zu viele Bilder und Videos durchs Internet. Und bei verschiedenen Veranstaltungen, wenn es auch irgendwo im Freizeitpark ist, das könnte ja sogar mal Zufall sein. Stellt ihr fahrt in den Freizeitpark und lauft da ran und dann seht ihr auf einmal Jörn mit dem Ecto und sagt, boah, den kenne ich aus dem Podcast. Das wäre cool.
Ja, das wäre tatsächlich eine witzige Nummer, ja. Ja, tatsächlich, wenn irgendjemand natürlich diesen Podcast hört und den Ecto 1, den 124er sieht, unbedingt ansprechen. Das wäre eine witzige Begebenheit dann.
Ja. Das würde mir auch gefallen, auf jeden Fall.
Dann ist jetzt die Zeit gekommen. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören, gute Nacht. Horido, Tüdelü und Bye-bye zu sagen. Es war uns eine Ehre, in unserem Podcast wieder zu Gast zu sein. Ich bin Jörn und sage, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, schönen Abend. Bye-bye.